Ist Polyamorie was für besonders Mutige oder für besonders Ehrliche?
Die, die Polyamorie leben, sind ja auf eine Art auch Beziehungsnerds. Wenn man jetzt wirklich gleichberechtigte mehrere Beziehungen führt, also stelle ich mir logistisch immer noch sehr, sehr herausfordernd vor.
Die Logistik ist tatsächlich ein Ding, selbst wenn man, wie ich aktuell, mit niemandem zusammen wohnt. Du hast mehrere sehr leckere Gerichte über dem Feuer, die alle schief gehen können und zwar zur selben Zeit, weil manchmal auch so ein Dominoeffekt passiert.
Liebe im 21. Jahrhundert.
Mit
Thomas Meyer
und Charlotte Theile.
Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Thomas Meyer und
Charlotte Theile.
Und ihr hört
Liebe im 21. Jahrhundert.
Und bevor wir anfangen mit unserem Thema, würden wir vielleicht sagen, dass das ein bisschen das Staffelfinale ist. Das ist die vorerst letzte Folge. Es geht aber weiter.
Darüber freuen wir uns sehr.
Ja.
Und es geht ja nicht unseretwegen weiter. Wir wollten ja schon immer weitermachen. Nein, es geht euretwegen weiter, weil ihr so brav zugehört habt. Und darum geht es hier weiter.
Und uns auch bewertet habt. Das könnt ihr gerne noch weiter tun auf Spotify, Apple Podcasts und auch uns einfach weiterschreiben, wie es euch gefällt, was ihr für Feedback habt. Das hilft uns total, auch die zweite Staffel, die wir jetzt hier schon ankündigen können, zu planen und zu schauen, dass es da auch spannend weitergeht. Heute sprechen wir über ein Thema, was ich mir gewünscht habe. Polyamorie. Und wir haben in dieser Folge auch einen Gast, das ist die Cleo. Sie ist in ihren 20ern, lebt in Berlin und lebt Polyamor und sie wird uns später in der Folge auch ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen. Polyamorie. Thomas, was sagt dir das?
Es sagt mir, dass Menschen mehrere Menschen lieben und ihnen nahe sind.
Und wann hast du das erste Mal davon gehört? Oder ist das ein Konzept, was du schon von deinen Eltern vorgelebt bekommen hast?
Nein, habe ich nicht. Ich habe von meinen Eltern diverses vorgelebt bekommen, aber nicht das. Ich glaube, ich habe vor 7 Jahren oder so zum ersten Mal davon gehört. Und ganz ehrlich, ich habe es für Humbug gehalten. Ich habe immer den Eindruck gehabt, das ist ein Euphemismus für ich mag mich nicht festlegen oder ich will eigentlich Schluss machen, traue mich aber nicht und habe Lust auf neue GeschlechtspartnerInnen.
Und das ist auch so ein bisschen, also ich glaube, die meisten Leute, zumindest die, die wie wir in einer Großstadt leben, haben das in den letzten Jahren erlebt, dass Freunde gesagt haben, wir haben jetzt eine offene Beziehung oder ich bin jetzt polyamor und du hast das dann häufig so erlebt, dass es so das ist. Man ist am Ende von einer Beziehung eigentlich und statt sich zu trennen, sagt man, wir öffnen jetzt.
Erstmal, wir leben nicht in einer Großstadt, sondern in Zürich. Und zweitens, so häufig habe ich das gar nicht gehört. Es waren Einzelfälle. Erst später, im Rahmen meiner Trennungsberatungstätigkeit, ist das häufiger mir zu Ohren gekommen. Und ich will ja nicht behaupten, ich sei im Besitz der ultimativen Beziehungswahrheit und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Aber all die Fälle, die mir da begegnet sind, waren Fälle, in denen ich es für eine Art Ausrede gehalten habe.
Da liegt das nicht auch daran, dass du Trennungscoaching machst?
Es könnte damit zusammenhängen, aber dieses Polyamorie, früher hat man gesagt, wir öffnen die Beziehung.
Genau,
ja. Was ja auch ein Euphemismus ist, die Beziehung wird ja nicht geöffnet, sondern letztlich geschlossen.
Wie meinst du?
Ja, man schließt sie, so wie man ein Kino schließt. Es gibt noch einige Vorstellungen, nachher ist Schluss.
Ach so, du sagst, man geht schon Richtung Ende zu.
Ja, ich glaube, es ist die Ankündigung vom Ende. Wenn man sagt, wir öffnen die Beziehung, ist das ein Versuch, da irgendwie voranzukommen. Und heute sagt man, wir sind jetzt Polyamor. Wie aber gesagt, das ist meine Subjektive.
Aber es gibt ja auch Leute, die das ja seit Jahrzehnten leben. Also es ist ja nicht das. Also natürlich hat man so ein bisschen den Eindruck vielleicht, dass irgendwie meine Generation das 2015 auf einmal ultra gehypt hätte oder erfunden hätte. Aber das stimmt ja nicht. Also es ist ja schon 1968 und in vielen Beziehungen, die auch viel, viel älter sind als ich, ist es schon ganz lange so, dass Leute verschiedene Arrangements haben, die für sie auch gut funktionieren.
Oder? Sprechen die denn aber von Polyamorie?
Es geht ja jetzt weniger um Wording. Also ich kenne die. Ich war nämlich eine Zeit lang, jetzt kann ich mich outen, auch beim Polyamorie-Stammtisch in Zürich dabei und habe da so
die Geschichten. Was hast du da gemacht?
Mich selbst gefunden. Also ich habe ja Für mich war das tatsächlich, das war vielleicht so 2016, 2017, war das tatsächlich so, dass mich das mega angesprochen hat und dass ich auch das Gefühl hatte, das hat viel mit mir zu tun und ich war nie sicher, ob ich jetzt so komplett aufs andere Ufer wechsle. Aber ich hatte schon das Gefühl, da ist was, was meine Beziehungen weiterbringt und was ich jetzt gerade zumindest leben will.
Ganz kurz, von welchen Ufern sprechen wir hier?
Von den Ufern Monogamie und Polyamorie.
Ach so, alles klar.
Genau, nee, das waren die beiden Ufer, die ich meinte. Und da sind ganz viele Leute dabei, die wirklich seit Jahrzehnten so leben und für die das der einzige Weg ist. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da spüre ich schon auch eine gewisse Distanz. Also das ist einfach weit weg von mir. Aber ich hatte nicht das Gefühl, das funktioniert nicht, was sie da machen. Also ich war.
Was heißt funktionieren in dem Zusammenhang?
Dass sie glückliche, langanhaltende Beziehungen führen. Dass sie sehr ehrlich miteinander sind, sich sehr wohlfühlen in dem, was sie leben. Und ja, vielleicht haben sie manchmal auch ein bisschen was, dass sie das auch gerne teilen wollen oder dass sie da gerne drüber reden. Das ist ja oft so, glaube ich, wenn man so was für sich gefunden hat, was total gut funktioniert, was aber selten ist. Das ist ja, weiß ich nicht, auch bei Veganern wird das ja manchmal unterstellt, dass sie dann ganz gerne darüber reden, wie viel besser es ihnen jetzt geht. Und ein bisschen was davon gab es, aber ich fand das sehr sympathisch. Und ich habe da tatsächlich sehr viel daraus mitgenommen. Und für mich ist das auch immer noch was, auch wenn ich jetzt schon sehr lange in einer monogamen Beziehung bin, wo ich das Gefühl habe, das habe ich mir wie mitgenommen, in dem Sinne von, für mich spielt das immer noch eine Rolle, dass ich weiß, man könnte das. Und man kann auch jederzeit in seinem Leben in unterschiedlichen Abstufungen das Leben. Das finde ich schon sehr gut, muss ich sagen.
Jetzt hast du ja diesen Breakup-Podcast und hast sicher auch andere Polyamorie-Geschichten gehört.
Mhm.
Was hältst du angesichts dessen davon?
Also die Leute, die ich im Podcast hatte, das ist besonders eine Frau, die jetzt auch später noch mit uns sprechen wird, für die das sehr gut funktioniert hat. Ich hatte im Breakup-Podcast nicht viele Polyamorie-Fails, aber ich weiß, dass es die gibt. Also ich weiß, dass es die Menschen gibt, die das quasi als Ausrede, als Ausweg gebrauchen oder auch so als Druckmittel so zum Sagen, jetzt hängst du immer noch diesen veralteten Konzepten nach und wir sind doch schon viel weiter und befrei dich mal von dem und so. Ich glaube, da gibt's ganz viel, was wirklich nicht gut ist. Aber das wissen wir auch, es gibt auch in der Monogamie ganz viel, was wirklich nicht gut ist.
Zum Beispiel?
Das ist ja diese Themen, über die wir am Anfang, glaube ich, auch viel gesprochen haben. So dieses, man muss um jeden Preis zusammenbleiben. Es ist immer besser, in einer Beziehung zu sein, als nicht in einer Beziehung zu sein. Das Ziel ist immer die Zweierbeziehung, heiraten, Kinder, also so diese Einbahnstraße. Und ich finde, das ist vielleicht auch das, was mir am besten gefällt daran, dass es wie so eine Alternative aufmacht und einfach sagt, okay, wir sind ja relativ frei, es gibt keine Kirche mehr, niemand mehr, der uns irgendwie ans Kreuz nagelt, wenn wir Sachen ganz falsch machen und wir werden nicht bestraft dafür, wenn wir das machen oder wenn wir so leben. Und deshalb finde ich, es ist doch gut, wenn man einfach ein paar mehr Möglichkeiten hat und wenn man sagt, okay, für uns gerade passt jetzt das. Das kann ja auch einfach sein, weil man in einer Fernbeziehungssituation ist oder so. Also dass man einfach so ein bisschen freier darüber reden kann, was passt jetzt gerade in unserer konkreten Beziehungssituation.
Du hast vorhin gesagt, dass das ja schon Ende der 60er Jahre aufgekommen ist als Diskussion, aber damals ging es doch meines Wissens vor allem um die freie Liebe, um die besitzlose Liebe.
Ich glaube auch,
ja. Und Polyamorie heißt ja eben, man liebt in mehrere Richtungen, also Poly.
Genau.
Es geht wirklich um die Amorie und nicht weniger
aber
um...
Aber die freie Liebe ist doch auch die Liebe, oder?
Nein, ich glaube, da ging es vor allem um Sex.
So wurde es... Also, so schaut man es vielleicht im Nachhinein an, aber ich glaube schon, dass es da auch um Gefühle ging.
Ich bin in dieser Frage wirklich kein Fachmann. Ich höre bloß und denke mir dabei. Aber soviel ich verstanden habe, geht es hier wirklich explizit darum, ich liebe nicht nur diesen einen Menschen, sondern auch noch diesen anderen Menschen. was mache ich damit?
Genau.
Wie gehen wir drei damit um? Aber es geht wirklich tatsächlich um Beziehungen und nicht einfach darum, dass man das alle machen können, was sie wollen.
Nee, ich glaube, in diesem weitgehenden Konzept, also ich glaube, dass auch offene Beziehungen und so sind ja irgendwo auf diesem Spektrum. Also ich glaube sowieso, es ist ein Spektrum davon, was man halt miteinander aushandelt.
Und sofern man irgendwas miteinander aushandelt.
Und das ist tatsächlich das, was ich an diesen ganzen Polyamorie-Sachen so gut finde, dass man darüber spricht und dass man sagt, wie findest du das, das wäre ein Bedürfnis für mich, ist das für dich in Ordnung? Und man sagt ja unter diesen Bedingungen ja, unter diesen nein. Das finde ich super.
Da geht es aber weniger um Polyamorie als um Kommunikation, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, aber es geht insofern um Polyamorie, dass man halt auch also dass man erstmal den Raum aufmacht zu sagen, ich würde mir wünschen, einmal im Jahr mit diesem und jenen Arbeitskollegen ein Wochenende zu verbringen, wo man auch Sex hat, zum Beispiel. Und dass man das in der Beziehung ansprechen kann und nicht sofort klar ist, jetzt ist es vorbei, sondern man sagt, okay, wieso, was gibt dir das, was wäre das und so. Also dass man über solche Sachen miteinander sprechen kann. Und das finde ich auf jeden Fall bereichernd.
Sprechen finde ich super. Mhm. Was ich weniger super finde, ist das, was ich halt oft höre, nämlich ein Paar ist am Ende angelangt, ist hilflos deswegen. Mhm. Einer von beiden schlägt vor, die Beziehung zu öffnen. Meist kommt das beim Gegenüber nicht so gut an und dann wird die Beziehung halt heimlich geöffnet.
Das ist jetzt wirklich der Worst Case.
Ja, aber nicht der Rare Case.
Mhm. Was ja auch noch häufiger mal so ist, ist, dass sich dann die andere Person genötigt fühlt zu sagen, ja, auch wenn sie es eigentlich total scheiße findet, aber das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt die Option, entweder wir beenden die Beziehung oder ich sag halt dazu ja, auch wenn ich eigentlich nein meine.
Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, wie wir heute darüber sprechen.
Ja.
Dann habe ich den Titelvorschlag Monogamie versus Polyamorie gemacht.
Ja.
Dass du gesagt hast, das möchtest du so nicht machen, weil du nicht möchtest, dass wir die beiden Dinge gegeneinander ausspielen. Mhm. Aber eine Gegenüberstellung ist doch gewiss interessant.
Mhm. Was sind denn die Unterschiede für dich?
Ich glaube, es ist wirklich ganz banal. Monogamie heißt, ich bin mit dem Menschen zusammen, den ich liebe, und das ist einer.
Mhm.
Polyamorie heißt, ich bin mit den Menschen zusammen, die ich liebe, und das sind mehrere.
Mhm.
Ich lasse mich gern belehren, aber das ist mein Verständnis davon. Und mein Verständnis von diesem Unterschied ist, das gab es für mich nie.
Mhm.
Und ich kann es mir wirklich nur schwer vorstellen, dass das echt ausgewogen und ebenbürtig sein soll.
Mhm. Du warst noch nie gleichzeitig in zwei Frauen verliebt?
Nein.
Echt nicht?
Nein. Vor allem, es geht ja nicht darum, um verliebt sein, sondern in Liebe sein mit jemandem. Und wenn ich das war, dann war das auf diesen Menschen ausgerichtet.
Also dann wusstest du eigentlich, um wen es eigentlich geht, meinst du, oder?
Wie meinst du eigentlich?
Es ja, wenn du sagst, es war auf diesen eigentlich. Menschen ausgerichtet, also du warst eigentlich nur in einen der beiden Frauen verliebt und die in die andere nicht.
Also oder wie meinst du das? Es ist so eine Konkurrenzsituation, gab es so nie.
Okay.
Das ist für mich eine Frage von Nähe. Und deswegen ist es für mich so schwer vorstellbar, dass diese Nähe, die ich mit meiner Partnerin habe, dass ich das nochmals mit jemandem haben soll. Ich spreche jetzt noch nicht mal von Moral oder Logistik oder diesen Dingen.
Das kommt noch dazu. Ja.
Sondern von meinem Verständnis von Intimität.
Mhm.
Ich wüsste nicht, wie das sein könnte. Ich kann sehr wohl Liebe für meine Partnerin haben und Liebe für mein Kind.
Mhm. Klar, das ist ja oft die Analogie, die so gebraucht wird, dass man sagt, man kann ja auch mit mehreren Leuten befreundet sein, man kann mehrere Leute sehr, sehr gerne haben.
Kann und auch, man durchaus, ja. Aber ja. Wenn es dann wirklich so dermaßen intim ist, dann verstehe ich nicht und damit meine ich nicht intellektuell, sondern es fehlt mir tatsächlich am Vorstellungsvermögen, wie das möglich sein soll, nach meinem Empfindungsmaßstab.
Mhm.
Vielleicht ist ja der eingeschränkt.
Ja, aber
ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, also ich glaube erst, dass das sehr individuell ist und ich eben, das meinte ich, glaube ich, mit dem Nicht-Ausspiel, dass es ja nicht heißt, ah, das ist jetzt eingeschränkt und du kannst es halt leider nicht, das tut mir leid für dich, sondern es ist, glaube ich.
Langweiler.
Das glaube ich nicht, sondern es ist halt, also ich kann, was du gerade gesagt hast, das fühle ich sehr auch gerade. Ich meine, ich bin jetzt eben gerade schon in einer relativ langen, monogamen Beziehung wieder, die aber auch mal mit so Poly-Sachen angefangen hat, aber jetzt schon sehr lange davon gar nichts mehr hat. Und wenn du sagst, du kannst dir das nicht vorstellen, mir fällt es gerade auch schwer, mir das vorzustellen. Aber ich glaube halt, dass sich diese Dinge im Laufe des Lebens auch sehr verändern. Also gerade wenn ich jetzt den Plan habe und den habe ich, mit jemandem Jahrzehnte zusammen zu sein, das ist ja nicht immer gleich. Es ist nicht immer gleich nah, gleich eng. Und ich glaube, ich kann mir für mich sehr gut vorstellen, dass es da unterschiedliche Phasen gibt. Und für mich ist einfach Ehrlichkeit und zu seinen Bedürfnissen stehen ein sehr, sehr hoher Wert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Momente geben kann, geben wird in den nächsten Jahrzehnten hoffentlich, wo diese Themen vielleicht wieder wichtig werden und wo man sagt, okay, für uns stimmt es jetzt gerade in dieser Situation, stimmt es mit noch einem Partner oder noch zwei Partnern oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich bin froh, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und ja, ich würde, also ich bin sehr sicher, dass halt das nicht für alle Menschen möglich ist und das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht das Ziel, dass man jetzt sagt, das ist irgendwie eine Weiterentwicklung und jeder sollte da hinkommen oder so. Das ist ja völliger Quatsch.
Du hast gesagt, es sei individuell. Ist denn Monogamie weniger individuell?
Es wird halt so behandelt, als wäre das normal. Als wäre das das, was, wo man eigentlich hin soll. Und wenn man eine gute, gesunde Partnerschaft hat und einen Partner, der zu einem passt, dann ist das das, was man anstreben sollte. Und da bin ich mir halt nicht so sicher.
Da sprechen wir jetzt aber von sozialer Erwartung.
Ja, aber die nimmt man ja auch mit in sich rein. Also man erwartet das ja dann auch von sich selber.
Ja, natürlich. Dieses monogame Familiending, das streben wir alle an, weil es als Ideal existiert in all unseren Köpfen. Mhm. Ungeachtet unserer charakterlichen Ausprägung. Und ich bin überzeugt, dass so viele Elternpaare Schwierigkeiten bekommen, weil dieses Konzept für einen von beiden gar nicht stimmt.
Ja, das glaube ich auch.
Ich beispielsweise hatte ja eine WG-Erfahrung von 74 bis 94. Mhm. Und ich erinnere mich gefühlsmäßig, dass ich schon als Kind genervt war wegen der vielen Leute, die da immer waren.
Mhm. Also bist in der WG aufgewachsen.
Ja, die anderen drei Meyers halt. So. Ich fand das, das war mir zu viel.
Ja.
Und es hat für mich nicht gestimmt. Und meine Partnerin hat ja auch ein Kind. Manchmal machen wir Sachen zu viert. Das wird mir auch schnell zu viel. Mhm. Es sind zu viele Leute da. Und das stört mich.
Ja.
Es ist nicht für mich. Und ich glaube, wenn man zu dritt ist, ist das schon nochmal anders und zu zweit auch. Und die Frage, welche Form stimmt denn für uns? Also auch die Frage, brauchen wir wirklich noch ein zweites Kind oder macht es das schwieriger für alle? Mhm. Ich glaube, diese Fragen gehen etwas unter, gerade weil das Ideal halt so deutlich am Himmel strahlt.
Mhm. Aber ich finde das spannend, dass du gesagt hast, eben dir waren die drei anderen Meyers schon ein bisschen zu viel. Es gibt ja andere, die brauchen irgendwie Großfamilie um sich. Wenn es nicht mindestens 10 Leute hat und laut ist, dann haben die das Gefühl, sie vereinsamen komplett.
Absolut legitim.
Und so, glaube ich, ist es halt ein bisschen bei dem Monogamie-Polyamorie-Ding auch, dass es halt Menschen gibt, die sind halt ganz anders als du. Und für die ist das vielleicht eine sehr authentische Art, ihre Gefühle zu leben.
Was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass die Polyamorie-Diskussion durchaus auch am falschen Ort geführt wird.
Ah, das finde ich spannend. Was meinst du?
Ja, genau so, nämlich dass jemand, der mit einem anderen Menschen zwei Kinder hat und im selben Haushalt lebt, Aufbruch- oder Fluchtgefühle empfindet und die dann in dieser Diskussion auslebt und dann quasi fremd geht. Mhm. Dabei war das ganze Setting für diesen Menschen gar nicht passend.
Also er hätte vielleicht einfach eine andere Wohnung gebraucht, oder?
oder nur ein Kind oder vielleicht kein Kind oder wohl Kinder, aber nicht im selben Haushalt oder eine andere Wohnform. Mhm. Aber dieses Gespräch führen wir mit uns ja nicht so recht oder erst zu spät.
Ich glaube, dass die Polyamorie-Diskussion ja auch ein bisschen früher einsetzt. Wir haben ja einen Gast, den wir gleich dazu bitten, die Cleo, die ist in ihren 20ern, lebt in Berlin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo das diskutiert und gelebt wird. Also nicht, wenn man
Berlin?
In Berlin und auch, wenn man jünger ist. Also ich glaube häufig nicht, wenn man zwei Kinder hat und ein Haus und eine Hypothek, sondern das ist eher ein bisschen früher, wo man sich eben fragt, bin ich das? Möchte ich das leben, oder?
Wir haben die Cleo ja hier in unserem hübschen kleinen Studio zugeschaltet.
Aus Berlin. Cleo, hörst du uns? Wir versuchen es
ja,
mal.
Ja, ich kann euch hören.
Hallo, hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Sekunde aber.
Ich stell dich sonst kurz vor, während du es einrichtest. Cleo war schon bei mir im Breakup-Podcast vor etwa einem halben Jahr. Und ich kenne sie von Deutschlandfunk Nova, wo ich manchmal eine Stunde Liebe höre und dann immer Cleos Abenteuer im Liebestagebuch verfolgen kann. Und wir haben über Mini-Breakups gesprochen damals, weil man ja, wenn man Polyamor ist, immer mal auch wieder erlebt, dass kurze Beziehungen zu Ende gehen.
Ja, in deinem Podcast habe ich das kurz angeschnitten, aber da hatten wir noch ein anderes Thema. Da haben wir über geplante Breakups gesprochen.
Stimmt.
Und zwar auch, weil man dann manchmal vielleicht auch eine Beziehung mit jemandem eingeht, der eigentlich lieber monogam sein will. Und dann weiß man halt vorher, dass das wohl nicht so lange halten wird, sozusagen.
Ja, du hast uns jetzt gerade zugehört, Cleo.
Genau.
Wir haben jetzt sehr aus unseren persönlichen Erfahrungen gesprochen. Was ist denn deine persönliche Erfahrung?
Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich mit den Gedanken an Polyamorie eigentlich erst viel später in Berührung kam. Ich habe mit der typischen offenen Beziehung angefangen. Und zwar sogar nicht in Berlin. Also es liegt vielleicht nicht an dem Ort, an dem bin ich noch gar nicht so lange. Und meine Erfahrung war tatsächlich aus dem Punkt heraus, dass eine Beziehung stabil war, monogam war, noch gar nicht so alt war sozusagen. Und wir uns dann trotzdem überlegt haben, aber theoretisch wäre das doch irgendwie voll cool, wenn wir die Lust, wo wir auch Sex, also Lust auf Sex mit anderen Leuten haben, wenn wir das auch ausleben könnten und uns dann aber nicht gegenseitig betrügen, sondern das halt erzählen und dann auch sagen, unter welchen Umständen das halt vielleicht cool wäre. Und warum probieren wir das nicht mal? Und dann haben wir eine Probephase angefangen und die hat nie aufgehört. Die geht jetzt schon seit über 5 Jahren. Das ist der Großteil jetzt unserer Beziehungszeit. Und in dieser Zeit haben wir auch sehr lange, 6 Jahre lang zusammengelebt. Jetzt das erste Mal seit einem halben Jahr ungefähr in Fernbeziehung. Das ist auch noch mal ein bisschen anders.
Das glaube ich, ja. Und wenn du uns jetzt zugehört hast und unsere Gedanken so dazu, wie ist es dir damit gegangen? Hast du das Gefühl gehabt, du wirst missverstanden oder wie ging es dir damit?
Mir ging es damit sehr gut, weil ihr habt sehr viel reingeworfen und das Thema ist super individuell. Deshalb bei manchen Punkten traf es quasi nicht auf mich zu, aber ich fühle mich trotzdem nicht missverstanden, weil es halt auf andere Leute zutrifft. Und ich fand ganz toll, dass ihr angesprochen habt, erstens dieses Polyamorie wird am falschen Ort diskutiert. Dann, wenn die Leute bei Thomas nämlich sitzen, glaube ich auch, dass das nicht die richtige Disposition ist, für wirklich dann zu sagen, okay, als Ultima Ratio, jetzt öffnen wir die Beziehung, obwohl wir uns eigentlich trennen könnten. Also da muss ich dem Thomas auch zustimmen. Mich haben auch Freunde auf sowas schon mal angesprochen. Hier, wir haben den Karren schon vor die Wand gefahren, sollen wir jetzt die Beziehung öffnen? Und ich dachte mir so, ja, you do you, aber weiß ich nicht, ob das jetzt noch was hilft oder ob das nicht noch stressiger wird für euch, genau. Aber vor allen Dingen an einer Stelle würde ich gern einhaken, und zwar bei dem die Liebe zu einem zweiten Menschen auch noch auf diesem intimen Level zu fühlen. Wer sagt denn, dass das sein muss? Also meine Erfahrung ist eher, auch wenn ich PartnerInnen hintereinander hatte, dass mein Level von Liebe und Intimität, was ich mit denen erreicht habe, auch nie gleich war. Also ich habe jetzt eine Beziehung zu einem Menschen, die geht seit fast 8 Jahren. Wenn ich jetzt eine weitere Beziehung eingehe, die kann ja auch nicht direkt auf dem Level der Intimität sein. Und mein Ziel ist auch nicht unbedingt, dass sie dahin gehen muss. Also vielleicht gibt es da eine ganz natürliche Grenze bei der anderen Person. Und ich bin Freundin davon, dass nicht so alles muss komplett gleich sein. Also ich glaube, dass eine gewisse auch Hierarchisierung zwischen solchen Partnerinnenschaften fast automatisch reinkommt, außer man will wirklich verhindern, dass das passiert.
Das war ein ausgezeichneter Werbespot für die Polyamorie. Cleo, ich bin 48 Jahre alt. Habe ich was verpasst?
Wenn du sagst, du kannst dir nicht vorstellen oder du bist glücklich damit, dich zu konzentrieren auf eine Person,
ich bin jetzt unsicher geworden,
mit einer
weißt
Person,
du?
Dann glaube ich nicht, dass du was verpasst hast, nein.
Nee, du hast das sehr subtil und feinsinnig beschrieben, worum es geht. Ich merke, dass meine Definition etwas eng gefasst war und tatsächlich sehr individuell geprägt. Ich glaube auch nicht, dass ich was verpasst habe, aber es klingt trotzdem sehr reizvoll. Ein bisschen nach Burning Man.
Oh Gott, das wäre nicht meine Welt. Ja, natürlich,
ich glaube, es wäre sehr
wenn du darauf anspielst, was auch alles, dass ich das, ich will hier kein, ich sag mal, Pinkwashing betreiben. Das ist meine individuelle Sicht und Erfahrung, aber ich habe natürlich auch negative Erfahrungen gemacht mit Beziehungskonzepten mit mehreren Leuten.
Ich wollte gerade fragen, was ist das Kleingedruckte?
Das Kleingedruckte ist, wenn du Ehrlichkeit vorne drauf schreibst, dann sollte auch Ehrlichkeit drin sein. Und was mir begegnet sind, dass Leute häufig reingehen mit einem, okay, ich bin jetzt 100% ehrlich zu allen Leuten in meinem Umfeld. Und das ist eine ganz große Aufgabe. Und ich bin auch noch nicht ganz klar darüber, ob das etwas ist, was mir zum Beispiel überhaupt weiterhilft oder hilfreich für eine Beziehung erscheint oder so richtig durchsetzbar. Ich bin so ehrlich wie möglich und so ehrlich wie nötig. Aber ich behalte auch gerne private Dinge schon mal für mich und denke mir, ich muss auch nicht immer alles teilen. Und viele Leute gehen aber dann daran und dann merken sie, ach ja, aber ich habe doch jetzt hier das und jenes erlebt oder dieses und jenes Bedürfnis. Und haben dann, glaube ich, trotzdem Angst, das mal ehrlich der Partnerperson zu sagen. Und dann gleitet man doch wieder in eine Unehrlichkeit und in eine Ecke ab, die ich dann auch schon wieder fast in Untreue schieben würde. Und dann entstehen die Konflikte. Und das geht sehr, sehr schnell, sagen wir mal so, ja.
Was ich spannend finde, Claire, du lebst es ja jetzt schon so lange. Würdest du sagen, das ist eine sexuelle Orientierung? Also würdest du sagen, das ist was, wo man eigentlich ein Coming-out hat und sagt, Mama, Papa, ich bin Polyamor. Oder wie würdest du das einordnen?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich betrachte das nicht als meine sexuelle Orientierung. Für mich ist es eine Entscheidung. Ich habe meine Präferenzen und aktuell in meiner Lebenssituation ist meine Präferenz, sexuell zum Beispiel nicht exklusiv zu leben. Aber ich habe monogam gelebt und ich weiß, dass ich das kann. Und wenn die Umstände das zu meiner optimalen Situation machen, dann würde ich mich dazu auch wieder entscheiden. Es gibt Leute, denen geht das anders. Das erzählen sie zumindest so. Und ich bin bei deiner Frage gerade daran erinnert, dass ihr einmal in einer anderen Folge eine HörerInnen-Mail erwähnt habt, wo die Person gesagt hat, das klingt ja so wie Bisexualität und Polyamorie, das sind doch Erscheinungen, da wollen sich die Leute doch einfach nicht festlegen, die wollen sich doch ihre Optionen offen lassen. Vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden, aber das kam so bei mir an.
So Risikomanagement hat sie das genannt, glaube ich.
Ja. Und in dem Moment dachte ich so, naja, also gerade bei Bisexualität, in welcher Welt ist das eine Entscheidung? Also in welcher Welt ist deine Sexualität eine Entscheidung sozusagen? Das kann man nicht einkalkulieren oder so. Und bei der Beziehungsform glaube ich schon, dass es viele Leute gibt, die das auch einkalkulieren können. Das tatsächlich schon. Aber wenn man Polyamorie so versteht, wie, glaube ich, der Konsens bei den Leuten ist, die es machen, dann wäre das ein schlechtes Risikomanagement, weil du, ich sag mal, du hast halt nicht einfach irgendwie mehrere Töpfe überm Feuer, sondern du hast mehrere sehr leckere Gerichte über dem Feuer, die alle schief gehen können und zwar zur selben Zeit, weil manchmal auch so ein Dominoeffekt passiert. Also es wäre ein sehr dummes Risikomanagement, sagen wir mal so. Mhm.
Erzähl vom Dominoeffekt.
Wenn du mit jemandem Schluss machst oder jemand mit dir Schluss macht und du bist aber auch noch in anderen eigentlich glücklichen Beziehungen und dann sitzt du bei der anderen Person und hast eigentlich richtig Herzschmerz und dann kommst du in so Geschichten rein wie, okay, wie viel davon kippe ich jetzt hier in dieser anderen Beziehung aus? Wann werde ich nervig? Ziehe ich eigentlich den ganzen Tag nur noch irgendwie ein trauriges Gesicht und wann hat das halt einen Effekt auf eine andere Beziehung, wo derjenige plötzlich dann mehr mein Seelenklempner wird, als mein, naja, mein Partner ist oder so. Und da musste ich mich auch schon mal ziemlich am Riemen reißen, um quasi eine Trennung zu verarbeiten, ohne dabei meinen anderen dann noch aktiven Partner, sage ich mal, damit halt zu sehr zu nerven. Das war nicht so einfach.
Thomas hat vorhin auch ein Wort angesprochen, was da, glaube ich, so reingeht, und das ist Logistik. Und das ist für mich tatsächlich im Moment, aber auch damals, als ich bei diesen Polyamorie-Stammtischen war und die Leute so gesagt haben, das ist nicht mit einer 100%-Stelle vereinbar, hatte ich immer das Gefühl, das ist was mich so ein bisschen abhält, dass es halt doch logistisch relativ schwierig sein kann. Eben zwei Partner kann man sich vielleicht noch gerade vorstellen, wenn man sagt, mit einem lebt man zusammen und einen gibt es vielleicht in eher so Feriensituationen, aber wenn man jetzt wirklich gleichberechtigte mehrere Beziehungen führt, also eben, das stelle ich mir logistisch immer noch sehr, sehr herausfordernd vor. Kannst du dazu was sagen?
Ja, ich glaube, wenn du dir den Plan von vornherein setzt, so, ich will jetzt drei Männer haben. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil die Ressourcen, die du hast, die werden das natürlicherweise limitieren. Also deine Zeit, deine Energie, du kannst dich nur an einem Ort aufhalten, vielleicht auch nur mit begrenzt Personen zusammenleben, wenn du das halt machen möchtest. Ich würde andersrum rangehen und sagen, so wie meine Lebenssituation es gerade erlaubt, das ist die Nummer der Beziehungen, die Anzahl der Beziehungen, die ich halt führen kann. Ja, und wie gesagt, also weil ich halt denke, dass die Beziehungen auch sehr unterschiedliche Intensitäten haben dürfen, mit zwei Menschen zusammenleben, mit zwei Menschen Kinder haben vielleicht auch oder ne, Familie gründen, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Das kannst du wahrscheinlich mit viel weniger Menschen so richtig durchziehen und dabei alle glücklich sein lassen, als jetzt, ja, also ich würde sagen, die Logistik ist tatsächlich ein Ding, selbst wenn man, wie ich aktuell, mit niemandem zusammen wohnt, weil du selbst ein bisschen abpassen musst, mit wem rede ich wann, wie viel tauschen wir uns aus und da auch dann immer noch Zeit haben willst für. Aber man, also das mit der Teilzeitstelle, das ist ein bisschen übertrieben. Also man kriegt es schon auch irgendwie geordnet.
Was ist denn dein persönlicher Rekord an Anzahl gleichzeitigen PartnerInnen?
Oh, da müsste ich mich jetzt echt hinsetzen, Thomas, in meine Aufzeichnungen gucken und dann zählen. Aber das kann ich dir jetzt so top of the head gar nicht sagen.
Das ist eine gute Antwort, danke.
Was ich gerade überlegt habe, während du das so beschrieben hast, ich glaube, eine Sache, die vielleicht dir auch sympathisch sein könnte daran, Thomas, ist, ihr seid ja eigentlich, jetzt sage ich ihr, die Polyamorie leben, sind ja auf eine Art auch Beziehungsnerds. Also die lieben ja Beziehungen und Kommunikation darüber und so sehr, dass sie eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen wollen. Die Lohnarbeit hält sie dann davon ab, eigentlich den ganzen Tag miteinander zu schlafen, darüber zu reden, ihre Gefühle irgendwie auszudrücken. Das ist ja auch eigentlich was Schönes, dass man dem so viel Priorität im Leben gibt, oder?
Also was ich höre ist, ich wäre eigentlich der geborene Polyamorist aufgrund meiner Interessen.
Ich glaube auch, ja.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, also vor allen Dingen auch, wenn man sich gerne theoretisch damit auseinandersetzt, wie funktionieren denn meine Beziehungen? Also wenn man gerne auch so ein, ich sag mal so, nach dem Spiel analysiert, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht, beim nächsten Mal eine andere Strategie. Also dann wirklich wärst du dafür geboren, ja.
Kann ich an diesem Stammtisch auch mitmachen, ohne praktisch, also nicht praktizierender Polyamorist, geht das auch? Im Judentum geht das ja.
Mhm. Ich war ja auch nicht praktizierender Polyamorist. Das sind ganz viele Leute, die aus so einer Neugierde kommen. Also da sind so ein paar alte Hasen, das sind auch immer die gleichen. Und dann gibt's ganz viele, die da so mal dahin gehen und mal zuhören und mal so ein bisschen ihre Beziehungssituation schildern und so.
Da gehen wir mal hin.
Okay. Ich bin gespannt. Ich war lange nicht mehr dort.
Cleo, wenn nach allem, was du jetzt da erlebt und gesehen hast, hast du Tipps für monogame Paare?
Ja, miteinander reden. Das ist kein sehr origineller Tipp, den hast du auch schon gegeben oder ihr zusammen.
Ja, vorhin gerade eben.
Und vielleicht der oder dem anderen vertrauen, dass man sich wohlgesonnen ist. Und dass auch, wenn man mal mit einem Bedürfnis oder mit einem Wunsch, vielleicht auch mal nach einer neuen sexuellen Erfahrung, die andere Leute mit einbezieht, dass wenn man damit mal ankommt, darauf zu vertrauen, dass derjenige einen vielleicht auch nicht direkt anschreit und ne, so ein bisschen die Ängste vielleicht ein bisschen runterregulieren. Weil ich glaube, oft möchten die Leute zwar miteinander reden, aber sie haben super viel Angst davor, bewertet zu werden vom Gegenüber und auch direkt in eine Schublade weggeschlossen zu werden oder was kaputt zu machen, was nicht mehr zu reparieren ist. Und die Angst ist berechtigt, aber so ein bisschen um ein Polyamorie-Vorbild von mir und von vielen Leuten zu zitieren, Saskia Michalski, habt mal ein paar Mutausbrüche mehr.
Hast du noch Fragen an Cleo?
Nein, ich muss das alles jetzt mal verarbeiten. Mir gefällt das sehr, was hier gesagt wurde. Ich habe viel gelernt. Mhm. Ich habe vor allem verstanden, dass das wirklich noch viel individueller ist, als ich dachte. Mhm. Herzlichen Dank, dass du dich so gezeigt hast, Cleo. Das schätzen wir hier sehr.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch. Ich danke fürs Offensein und Zuhören und freue mich sehr drüber, dass wir hier so ein schönes Gespräch hatten. Danke euch.
Cool.
Tschüss,
mach's
danke.
Gut. Ciao, ciao. Und?
Sie hatte was Gutes gesagt jetzt am Schluss, nämlich, dass viele Paare nicht wirklich miteinander sprechen, aus Angst vor dem Gespräch und seinen Konsequenzen.
Voll.
Und was ich vorhin kurz angesprochen habe, nämlich eben, einer von beiden will die Beziehung öffnen, der andere nicht, der eine macht es trotzdem. Könnte man sowas durch bessere Kommunikation lösen oder besser steuern? Oder ist das ohnehin schon vorbei? Ich frage nicht zuletzt aus beruflichen Gründen, was kann Kommunikation überhaupt bewegen?
Also ich glaube, wenn...
Also mit Cleo geht das ja offenbar alles sehr gut. Mit der kann man gewiss sehr offen sprechen.
Voll.
Aber ich glaube, dass die Mehrzahl der monogamen PartnerInnen, da zähle ich mich jetzt auch gleich mal dazu, erstmal total schockiert wären, wenn jetzt so ein entsprechender Wunsch auf den Tisch gelegt wird.
Das glaube ich auch.
Das ist eine direkte Ultrakonfrontation mit allem.
Das glaube ich auch. Also das... Es ist ja eben in monogamen Beziehungen ist das ja eigentlich so die Basis, auf die man sich geeinigt hat, dass das nicht stattfindet, dass man irgendwie exklusiv ist. Und wenn jemand das herausfordert und ändern will, ich glaube, das ist oft ein Schock. Also ich weiß nicht, ob man in so einer Situation, wo es schon so weit ist, ob man da wirklich, wirklich noch viel machen kann. Ich glaube, was bei ihr und ihrem Freund so gut funktioniert hat, ist, dass sie sich beide nur für das Konzept interessiert haben erstmal. Also, dass sie es gut hatten miteinander und das beide spannend fanden. Und ich glaube, das ist erstmal das Entscheidende. Also, wenn einer schon konkrete Pläne hegt und die dem anderen präsentiert, ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich zum Scheitern verurteilt. Oder was heißt zum Scheitern verurteilt? Vielleicht trifft man ja auch auf jemanden, der sagt, ah, das denke ich mir seit Jahren, schön, dass du es endlich ansprichst. Aber ich glaube, oft ist es eher so, dass wenn man schon so ganz viele Schritte ohne den anderen gegangen ist, dann ist es schwer, sich nochmal zu finden. Und ich glaube, was gut funktionieren kann, wenn man halt wirklich ganz am Anfang steht und einfach sagt, irgendwie finde ich das ein spannendes Konzept. Oder irgendwie merke ich, auch wenn ich an meine früheren Beziehungen denke, ich fand Monogamie immer ein bisschen schwierig oder so. Also wenn man das einfach anspricht sozusagen.
Du hast ja gerade was Wichtiges gesagt, nämlich dass Paare einen unausgesprochenen Konsens pflegen.
Natürlich.
Ja. Man geht davon aus, der andere lügt einen nicht an, hintergeht einen nicht und ist einem treu.
Absolut.
Und spricht nicht drüber. Und spricht nicht drüber, wie man damit umgeht, wenn eine anders gelagerte Empfindung aufkommt. Und ich glaube, dort entsteht dann das Problem und dieser Schockmoment. Man war nicht vorbereitet auf das Gespräch, das zu führen ist.
Absolut. Und eben, es stellt alles in Frage. Also es ist ja erstmal, glaube ich, für viele wirklich ein Moment, wo alles zusammenbricht und Tränen und alles sich falsch anfühlt und so. Das glaube ich auch. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin in der glücklichen Situation, dass quasi mein Freund und ich mit sowas gestartet haben und diese Gespräche von Anfang an geführt haben. Und auch so dieses, wie war das in deinen vorherigen Beziehungen? Wie ging dir das da? War das für dich schwer oder leicht, treu zu sein? Hattest du das Gefühl, Treue ist so das Wichtigste, was euch zusammenhält? Oder war das gar nicht unbedingt so weit oben? Und das ist, glaube ich, eigentlich die Voraussetzung, dass man da eine gemeinsame Basis hat. Und jetzt für deinen konkreten Fall, wenn jemand so spät damit kommt, finde ich es schwer. Also es kann funktionieren, aber ich glaube, es ist richtig, richtig, richtig schwierig.
Ja, ich glaube, es ist bereits eine Grabrede letztlich.
Ja. Ich kenne auch die Geschichte von einer Autorin, Katja Lewina heißt sie, die wirklich erfahren hat, dass ihr Freund sie betrogen hat und aus dieser Situation sich dann eine sehr gute polyamore Beziehung entwickelt hat. Aber das, glaube ich, ist wirklich one in a million.
Ja, und das ist auch das, was du von außen hörst und mitbekommst. Ich glaube eben, dass jemanden betrügen, da geht's, die Problematik besteht nicht im Sex, sondern in der mangelnden Aufrichtigkeit.
Mhm.
Und ich glaube, es ist ein Schaden. Ich weiß nicht, wie man da drüber hinwegsteigen soll. Mhm. Ich kann es nicht.
Nee. Wir sind so viel kommunizierend heute in unseren Beziehungen. Also ich glaube eben früher waren...
Sind wir?
Glaube ich schon. Also viel mehr als früher.
Ich finde nicht.
Findest du nicht?
Nein, die Leute sitzen mir gegenüber und ich höre, dass sie wohl miteinander reden und auch ja durchaus offen die Dinge ansprechen. Aber wirklich kommunizieren heißt ja auch, dass man sich selber komplett zeigt und auch komplett ehrlich ist.
Aber das ist die Erwartung heute. Aber ich glaube, die ist
schon.
Ist früher noch. Früher gab es nicht mal diese Erwartung, glaube ich.
Also okay, einverstanden.
Ich glaube, da war Polyamorie wirklich so don't ask, don't tell mäßig, dass man gesagt hat, okay, das will ich gar nicht genau wissen, was der auf den Geschäftsreisen macht. Und da schaue ich einfach weg. Und so häufig natürlich Frauen, die weggeschaut haben, was ihre Männer machen. Und heute ist ja die Erwartung, dass man redet und dass man so kommuniziert, wie du es gerade beschrieben hast. Aber
ich habe gerade vorgestern ein Coaching gehabt und gemerkt, die haben sehr viel über ihr Problem gesprochen.
Was war das Problem?
Das möchte ich nicht wiedergeben aus Diskretionsgründen, aber ich kann so viel dazu sagen. Es wurde nicht über das eigentliche Problem gesprochen, nämlich wie fühle ich wirklich? Man spricht darüber, was hast du falsch gemacht, was stört mich, aber nicht, was macht das mit mir und was mache ich damit.
Mhm.
Und das ist ganz was anderes, das geht viel mehr an die Substanz.
Mhm.
Also wenn ich feststelle, alles, was passiert ist, führt dazu, dass ich dir nicht mehr vertraue, dich zwar liebe, aber dir nicht mehr vertraue. Es gibt einen guten Song von Prince zu dem Thema. Trust you anymore. I love you, but I don't trust you anymore.
Mhm.
Und was mache ich damit?
Mhm.
Dass du mich nervst, weil ich dir nicht mehr vertraue, ist das eine.
Mhm.
Aber was mache ich mit der Tatsache, dass ich nicht mehr vertraue?
Mhm.
Und darüber muss man dann sprechen. Nicht, was hast du gemacht, dass ich dir nicht mehr vertraue? Ist klar.
Mhm.
Aber wie geht es jetzt weiter? Und darüber, glaube ich, wird nicht so recht gesprochen, weil es halt Konsequenzen hat.
Mhm. Eben. Es fällt mir auch schwer zu sagen, wie kommt man da wieder raus? Also wie kommt man da wieder raus, wenn man sich nicht mehr vertraut?
Nicht.
Nicht, oder?
Nein.
Also es gibt...
Also auch das ist individuell. Aber ich glaube,
sagen,
es gibt eine rote Linie. Und wenn du was tust, das mir wirklich wehgetan hat, ich sehe keinen Weg, wie das da repariert werden soll, weil auch wenn du beteuerst, dass es nicht mehr passiert und ich dir unbedingt glauben will, weil ich möchte, dass es weitergeht mit uns, es wird immer im Raum stehen.
Also ich glaube, es gibt die Geschichten von Leuten, die das geschafft haben, auch aus sowas wieder rauszukommen und eben so ein Vertrauen wieder aufzubauen, aber ich hätte jetzt auch das Gefühl, dass das bei den meisten nicht funktioniert. Und es gibt ja so diese Situation, da sind wir vielleicht noch mal ein bisschen bei unserer ganz ersten Folge, dieses, woran weiß man, dass man gehen muss? Und ich glaube, es gibt so Momente, wo man einfach merkt, dass es jetzt passiert und dahinter kann man nicht mehr zurück. Dieses you can't unsee it. So, du hast das einmal gesehen, du bist einmal vielleicht eben im Stich gelassen worden oder belogen worden oder so sehr verletzt worden, dass du merkst, okay, das werde ich nicht vergessen können.
Wenn man ehrlich ist, ja. Ich verstehe aus eigener Erfahrung, dass man gern nachsichtig sein möchte. Mhm. Man möchte gern drüber stehen, wie wir ja sagen. Man möchte drüber hinauswachsen, man möchte erwachsen sein. Aber es gibt Dinge, die sind einfach zu krass. Mhm. Und dann weiterzumachen, funktioniert nur unter dem Motto des Grolls. Also das kommt ja dann immer wieder hoch und ist immer wieder Thema.
Manchmal verstehe ich auch nicht, warum die Leute nicht auch weitergehen wollen. Also warum die nicht sagen, irgendwo anders wartet was viel Glücklicheres auf mich. Also
weil sie daran nicht glauben.
Warum sie das nicht sehen können, das verstehe ich.
Weil sie es nicht für möglich halten. Ja. Das höre ich in meinen Beratungen ständig. Ja. Dass diese Chance, es kann anderswo nicht nur auch gut, sondern sogar besser sein, die wird als nahezu nicht existent empfunden. Jetzt sind wir abgewichen.
Weil eigentlich ist das ja nicht...
Ist Polyamorie was für besonders Mutige oder für besonders Ehrliche oder für besonders Flexible? Was denkst du?
Für besonders Ehrliche und tatsächlich ein bisschen für Beziehungsnerds, glaube ich. Ich glaube, Leute, die Beziehungen so sehr lieben, dass sie sagen, eine reicht mir nicht, für die ist es vielleicht interessant. Und ich finde, meine persönliche These ist so ein bisschen, es gibt im Leben unterschiedliche Phasen, wo unterschiedliche Sachen passen. Und ich finde eben nicht, dass man sich alle Leute entscheiden müssen, was sie sind.
Was heißt Phasen? Ich glaube, die Prioritäten verschieben sich einfach. Mhm. Und was Langzeitbeziehungen anbelangt, kann ich nicht wirklich mitreden, muss ich ehrlicherweise sagen.
Wie lang ist deine längste Beziehung?
Die hier, 3,5 Jahre.
Ach krass. Das ist nicht lang dafür, dass du 48 bist.
Sag ich ja.
Ja. Ich bin ja so komisch mit diesen 14 Jahren Beziehungen, die ich hatte. Das ist ja schon außergewöhnlich, das weiß ich auch.
Das ist sehr lange. Also ich wollte nur sagen, ich kann gar nicht wirklich mitreden bei gewissen Fragen. Mhm. Nämlich, wie ist es denn mit dem Thema Anziehung und Treue, wenn man wirklich lange zusammen ist? Weiß ich nicht. Mhm.
Das verändert sich sehr. Also hab ich auf jeden Fall in der Beziehung erlebt. Auch, dass es da, also nicht, es wird einfach immer weniger, aber es geht durch sehr unterschiedliche Phasen. Jetzt noch eine Frage, die wir ja immer gegen Ende haben. Unsere Männer- und Frauen-Rubrik. Gibt's auf die Monogamie, Polyamorie-Sache eine männliche Antwort darauf, ob das eine gute Sache ist mit der Polyamorie zum Beispiel?
Ich weiß schon wieder nichts Rechtes dazu zu sagen. Ich glaube, wir können die Rubrik langsam spülen.
Echt? Ich finde die Rubrik super.
Wirklich? Dann sag du was dazu. Ich komme zusehends weg von diesem Mann-Frau-Ding, weil ich glaube, es ist so individuell.
Mhm. Vielleicht, wenn ihr hier zuhört jetzt, dann sagt uns doch mal, schreibt uns doch mal an liebe@ringier.ch. Findet ihr diese Kategorie interessant? Findet ihr das spannend, wenn wir als Männer und als Frauen auf diese Sachen gucken, oder habt ihr auch das Gefühl, das können wir spülen, wie Thomas gerade gesagt hat?
Ich finde es toll, dass wir als Charlotte und Thomas darauf gucken, aber das hat nichts mit unserem Geschlecht zu tun.
Okay. Ich würde eine weibliche Antwort darauf geben.
Bitte.
Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass vielleicht anders als das Vorurteil erstmal ist, dass diese Polyamorie-Diskussion oder dieses, dass das nochmal so mehr gesellschaftsfähig geworden ist, dass das eher was ist, wo tatsächlich Frauen davon profitieren und was für viele Frauen viel mehr Chancen bietet. Und wo ich auch, eben, wir haben gerade Cleo gehört, aber ich kenne sonst auch in meinem privaten Umfeld viele Frauen, die das tatsächlich noch mal sehr befreit hat auch. Und ich glaube auch, also das gibt sicher alles, aber ich glaube auch, dass weibliche Sexualität, sagt man ja immer, ist ein bisschen flexibler. Im Sinn von, Frauen können sehr unterschiedliche Sachen anziehend finden. Und ich glaube, dass es, ja, dass es für Frauen tatsächlich was sein kann, was einem viele Türen öffnet und was, was spannend sein kann, weil man halt auch in dem Ganzen so sehr lernt, über seine Bedürfnisse zu sprechen, was vielleicht auch was ist, was, was Frauen nochmal mehr bringt. Und deshalb habe ich das Gefühl, das ist in dem Sinne, auch wenn man erstmal denkt, ah ja klar, Männer wollen ihren Samen überall verteilen und so, ist es eigentlich was, was oft für Frauen ganz, ganz viele spannende Perspektiven bietet.
Findest du die weibliche Sexualität flexibler?
Es gibt Studien darüber. Also es gibt Studien, wo man so das Gehirn anschaut oder Erregung anschaut und jetzt irgendwelche Sexszenen zeigt und da sieht man, dass Frauen tatsächlich viel breiter von vielen verschiedenen Sachen erregt werden, während Männer doch relativ ein, zwei, drei Sachen haben, die sie toll finden, während eben Frauen auch irgendwie homosexuelle Pornos, ich glaube sogar Tierpornos, alles Mögliche, da passiert was. Und das ist so ein bisschen die These dahinter, dass quasi Frauen generell flexibler sind manchmal.
Sie stehen zumindest eher dazu.
Aber das sind, glaube ich, Messungen. Also ich glaube, da geht es nicht darum, dass du sagst, jupp, das finde ich jetzt sehr erregend, sondern eher, dass man das messen kann quasi. Ich suche die Studie raus, wir können sie in die Shownotes packen.
Gern, ich will sie lesen.
Ja, ich muss auch sagen, es ist länger her, dass ich mir das angeschaut habe. Ich bin jetzt nicht mehr komplett drin. Gibt es noch was du gern sagen wollen würdest?
Nein, es war eine sehr bereichernde Begegnung mit dir. Abermals vielen Dank. Das waren jetzt 6 Folgen.
Ja, es hat mega Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt in dieser ersten Staffel. Ich bin sehr gespannt, wo uns die zweite Staffel hinführen wird. Ich bin auch gespannt, was ihr für Zuschriften habt, wie sehr wir die noch einbinden werden. Vielleicht auch nochmal in kürzeren, anderen Formaten. Das sehen wir noch.
Themenvorschläge sind auch willkommen.
Sind auch willkommen.
Worüber sollen Charlotte und Thomas diskutieren?
Das fände ich sehr spannend, ja. Und auch Geschichten von euch.
Unbedingt.
Das fände ich auch total interessant. Das haben wir ja in der ersten Folge
gemacht. Und Fragen.
Ja, das können wir gerne mal wieder machen. Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, und ich danke dem Ringier Verlag und ich danke dir, Charlotte, und allen, die uns zugehört haben.
Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao. Liebe im 21. Jahrhundert.
Mit
Thomas Meyer
und Charlotte Theile.